Wir haben hier eben gemeinsam mit Philipp Kellermann einen Blick darauf geworfen, wie die internationale anarchistische Bewegung die Nachricht von der Oktoberrevolution aufgenommen hat. Und wir haben uns so ein bisschen das schwankende Verhältnis angeschaut zwischen Anarchisten und den Bolschewisten. Wir wollen uns jetzt nochmal genauer anschauen, welche Rolle die Anarchisten in Russland selbst in der Oktoberrevolution gespielt haben. Und dafür bin ich jetzt per Skype mit Evgeny Kasakov verbunden. Der arbeitet an der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen und er hat unter anderem zu Oppositionsmodellen der späten Sowjetunion gearbeitet. Wir haben auch schon mit ihm gesprochen im Rahmen der Sendereihe, nämlich über den Aufstand von Kronstadt. Jetzt wollen wir, wie gesagt, nochmal einen Blick auf den Anarchismus werfen. Ja, hallo Evgeny erstmal.
Guten Tag.
In den westlichen Gefilden ist es ja so, dass sich der Anarchismus so im 19. Jahrhundert explizit als politische Strömung rausgebildet hat, natürlich mit entsprechenden Vorläufern aus den verschiedenen Bauernerhebungen und der französischen Revolution, dann im 19. Jahrhundert als explizit auch ein Teil der Arbeiterbewegung. Was für eine Tradition hat der Anarchismus denn in Russland gehabt? Also wie hat sich der Anarchismus da entwickelt, wenn wir uns die Zeit vor der Oktoberrevolution angucken?
Russland ist Heimat von immerhin zwei sehr bekannten, also weltweit bekannten Anarchisten, von Michail Bakunin und Piotr Kropotkin. Aber man muss bedenken, sie haben ihre anarchistischen Aktivitäten vor allem im Exil, im Ausland entwickelt. Deswegen kamen ihre Ideen dann über Ausland nach Russland rein, hatten zeitweilig relativ große Resonanz in 1870er Jahre des 19. Jahrhunderts. Hatte Bakunin durchaus innerhalb der revolutionären Bewegung Russlands Sympathisanten gehabt. Allerdings waren sie meist aufgrund von politischer Situation und Grenzen von ihren Vordenkern sehr weit entfernt und haben Anarchismus meist auch mit anderen Strömungen sozusagen so vermischt. Viele bekannte russische Revolutionäre sind durch Interesse am Anarchismus in ihre Jugend gegangen, zum Beispiel Pavel Axel Roth, einer der Gründer der russischen Sozialdemokratie, einer der Anführer, späteren Anführer der rechten Flügel der Menschewiki, also der Sozialdemokraten, war in seiner Jugendzeit auch überzeugter Bakunist. Nicht lange, aber immerhin. Und Höhepunkt von anarchistischen Aktivitäten war die erste russische Revolution um 1905-1907. Da gründeten sich überall kleine, heute würde man wahrscheinlich sagen autonome Gruppen, die auf unterschiedliche Weise gewirkt haben. Einige sehr militant und andere haben tatsächlich mehr Schwerpunkt auf Agitation gelegt. Allerdings gab es nie so etwas wie eine landesweite Organisation wie in Spanien. Ja, die Anarchisten in Russland blieben im Grunde genommen eine Sammlung von kleinen lokalen Gruppen. Es gab überregionale Strömungen. Einige von denen waren zum Beispiel mit Piotr Kropotkin verbunden, aber Piotr Kropotkin saß im Ausland und konnte nur sehr indirekt auf die Geschehnisse einwirken. Und nach der Niederschlagung der ersten russischen Revolution war erst einmal sehr lange Zeit von Flaute, weil Leute waren entweder im Kampf gefallen oder inhaftiert worden oder hingerichtet worden oder sind in Exil gegangen. Auch in dieser Zeit gab es so etwas wie eine landesweite Organisation erstmal nicht, aber es gab schon alle anarchistischen Strömungen, die wir so heute kennen, also Anarcho-Kommunisten, Anarcho-Syndikalisten, Anarcho-Individualisten. Anarcho-Individualisten hatten zum Beispiel sehr große Resonanz in so Kulturkreisen.
Du hast jetzt schon das Revolutionsgeschehen von 1905 angesprochen und wenn man sich dieses Geschehen anguckt, aber auch die Februarrevolution und die Oktoberrevolution, dann kann man ja sehen, dass diese Revolutionsereignisse immer damit einhergehen, dass es eine große Streikbewegung gibt und dass sowas wie Rätestrukturen sich auf einmal sozusagen herausbilden. Und das sind ja Formen, von denen ich erstmal sagen würde, dass der Anarchismus eine Affinität zu denen hat. Inwiefern haben denn die Anarchisten in dieser Streik- und Rätebewegung tatsächlich eine Rolle gespielt?
Also wenn wir über die Räte von 1905 reden, waren die Anarchisten nicht sonderlich aktiv. Räte gab es dort auch nicht überall und viele anarchistische Gruppen plädierten eher für bewaffneten Aufstand. Und wenn wir von Räten, die 1917 entstanden sind, nach der Februarrevolution, da haben die Anarchisten durchaus Interesse gezeigt und haben auch mitgewirkt. Aber erstmal waren die Räte zum Beispiel in Petrograd, in der Hauptstadt, in den Händen von gemäßigten Sozialisten. Und deswegen waren Anarchisten erst einmal schon deswegen Verbündete von etwas radikaleren Gruppen, wie zum Beispiel Bolschewiki, weil sie Kritik hatten an die Rätemehrheit. Sie waren die radikale Minderheit und manche Anarchisten meinten, man sollte schon zu Rätewahlen antreten, aber man sollte die Räte nicht als Machtorgane sehen. Andere waren da weniger zögerlich. Es waren aber auch so ad hoc entstehende Organe, deswegen zum Beispiel Nestor Makhno, der bekannteste Anarchist in der russischen Revolution, war sehr erfolgreich in dem Gebiet, wo er gewirkt hat. Hatte er die, sehr schnell die Mehrheit in den Räten hinter sich und hat auch durchaus hat auch nichts dagegen, Funktionen zu übernehmen.
Wenn man jetzt so sich Anarchisten anschaut wie Bakunin und Kropotkin, also zwei ja, populäre Anarchisten aus Russland, die du auch genannt hast, dann sind das ja Leute, die jetzt nicht unbedingt aus den unteren Teilen der Gesellschaft kommen, sondern die sich eher aus sowas wie rekrutieren wie liberaler Adel. Und das fände ich nochmal interessant, sich anzuschauen, in welchen Schichten und ja, Bevölkerungsgruppen und Klassen sich quasi die anarchistische Bewegung vielleicht ausbreiten konnte. Weil ich finde das vielleicht da interessant, dass auch zu vergleichen vielleicht mit dem Marxismus, weil es aus dem Marxismus heraus ja immer eine große Skepsis gab gegenüber der Bauernklasse und sozusagen ja eher ein Misstrauen gegenüber den Bauern, wo ich so das Gefühl habe, da hatten anarchistische Vorstellungen eher eine Affinität zu ja, den bäuerlichen Gruppierungen. Inwiefern würdest du denn sagen, dass tatsächlich Anarchismus auch in der Bauernschaft und in der Arbeiterschaft auch, dass er da einen Widerhall gefunden hat?
1917, als Februarrevolution losging, waren Anarchisten genau wie alle anderen politischen Parteien in ziemlich isolierten Zustand. Sie hatten keine Partei oder Gruppenorganisation auf dem Land. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass es 1917 auf dem Land anarchistische Gruppen gab. Sie entstanden dann erst nach der Februarrevolution. Und was die Zusammensetzung der anarchistischen Bewegung angeht, und das war jetzt keine Massenbewegung oder so, aber es waren schon einige tausende Leute. Es waren jetzt Leute aus unterschiedlichen Schichten, da waren sowohl Angehörige von Bildungsbürgertum als auch Arbeiter, viele Handwerker. Aber so wäre sehr sagen, der Anarchisten waren jetzt kleinbürgerlich aus den Bolschewiken. Das lässt sich auch schwer vergleichen. Bei Bolschewiki hat man viel mehr erfasste Zahlen, weil es war halt eine Partei mit festen Mitgliedschaft. Anarchisten waren erstmal viele kleine oder nicht so kleine Gruppen, die überall entstanden und nicht über jede dieser Gruppe wissen wir Bescheid. Allerdings gab es schon immer so ein Narrativ, würde man in Geschichtswissenschaft sagen, dass die russischen Bauern irgendwas Anarchistisches in sich tragen. Und das wurde sowohl mit positiven als auch mit negativen Vorzeichen gesagt. Und man könnte sagen, es war auch teilweise Projektion von aus gebildeten Kreisen auf russisches Dorf. Aber sowohl, also sowohl Anarchisten selber als auch ihre Gegner, egal ob jetzt bürgerlich oder sozialdemokratisch, sagen, ja, in Russland gibt es so etwas wie eine Tradition von spontanen bäuerlichen Anarchismus. Allerdings war er nie so organisiert oder gefasst in irgendeine Struktur. Und erst einmal hatten Bauern eine ganz nachvollziehbare Forderung, nämlich das Land der Gutsherren, Gutsherren weggenommen wird und an die Bauerngemeinschaft übergeben wird. Und in diesem Punkt waren sie sozusagen, was das für den Staat bedeutet, ob man da noch Staat braucht oder ob das schon Staat ersetzen wird. Darüber gab es 1917 bei Akteuren oft gar keine Klarheit. Wurde auf jeden Fall gesagt, wir bearbeiten den Boden und der gehört nicht uns und das darf so nicht sein. Aber später, ab 1918, gab es tatsächlich, könnte man sagen, könnten Anarchisten gewisse Erfolge bei der Landbevölkerung vorweisen. Das ist natürlich in erster Linie Fall von Nestor Makhno, der in Ostukraine. Also das muss man sich ungefähr auf der Karte vorstellen, dass es dort, wo heute Saporoschje und Dnipropetrovsk, glaube Dnipropetrovsk wird jetzt umbenannt, aber auf jeden Fall so dieses Gebiet, also ein Territorium von der Größe Irlands mit mehreren Millionen Bevölkerung, wurde faktisch von einer Bauernbewegung kontrolliert, die starken, also die war jetzt nicht komplett anarchistisch, aber die hat einen starken anarchistischen Element in sich und sie wurde auch von einem überzeugten Anarchisten, nämlich Nestor Makhno, angeführt. Und da war es ziemlich klar, dass Anarchisten, die sagen, na klar, Bauern müssen ihre Getreide nicht abgeben an den Staat, weil Bauern mehr Sympathie geerntet haben als Bolschewiki. Das war der Fall.
Du hast Nestor Machno jetzt ins Spiel gebracht. Vielleicht können wir uns auch die Machno-Bewegung noch ein bisschen anschauen gleich. Das ist aber sozusagen eine gute Gelegenheit, auch ein Lied zu spielen, über das wir auch gleich ins Gespräch kommen können und das uns vielleicht so ein bisschen ja, ranführt, auch an die Mythen, um die sich um diesen gewissen Nestor Machno drehen.
Magnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Par les mots et par dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans.
Au printemps, les traités.
Ja, Machnovchina, Name einer Bewegung aus der Ukraine, einer bäuerlichen Partisanenbewegung und hier ein Lied, das auch sozusagen nach der Machnovchina benannt ist. Evgeni, du hast da im Vorfeld des Interviews auch schon gesagt, dass dieses Lied kein Originallied der Machno-Bewegung selber ist. Was kannst du denn sagen zur Geschichte dieses Lieds, das wir da gerade noch im Hintergrund hören?
Ja, es ist tatsächlich eine interessante Geschichte. Das war ursprünglich für die russische Armee im Ersten Weltkrieg geschrieben und komponiert wurde. Später, während des Bürgerkrieges, war das zuerst einmal ein Lied der Weißen mit anderem Text. Es war Marschlied der sehr bekannten Elitetruppe der Weißen Division von General Drazdowski. Er ist von Rumänien bis nach Südrussland marschiert mit kleinen Einheiten von Offizieren und war so ein großer Held der Weißen Bewegung. Aber später haben die Roten die Melodie übernommen und haben eigenen Text dazu geschrieben. Und unter diesem Namen ist das, glaube ich, auch in Deutschland bekannt, nämlich Partisanen von Amur. Und da geht es um, dann war es Marschlied der Roten Partisanen aus Fernen Osten. Und das, was wir jetzt gerade gehört haben, war schon später, in den, soweit ich weiß, in den 30er Jahren entstandenes Lied von französischen Anarchisten, die dieses Melodie auch gut fanden und haben dann die anarchistische Version geschrieben. Also ich muss sagen, ich kenne diese Melodie natürlich, ich musste noch in sowjetischer Schule zu der sowjetischen Version davon marschieren.
Okay, ja. Ja, vielleicht um sich der Machno-Bewegung noch ein bisschen anzunähern. Also das, die Machno-Bewegung hat in der Ukraine gewirkt und in dem Moment, wo ja, der Bürgerkrieg in den russischen Gefilden losbrach, war sozusagen diese Partisanenbewegung doch von einiger Bedeutung auch. Und man muss ja dazu sagen, dass in diesem Frieden von Brest-Litowsk die Bolschewiki quasi den Einfluss auf die Ukraine erstmal verloren haben und das unter ja sozusagen preußischen Truppen stand und die ja, die Machno-Bewegung hat sich dagegen gewehrt und dann immer wieder sozusagen auch verschiedene Verträge und Bündnisse eingegangen mit der Roten Armee, ist letztlich aber dann sozusagen ja fallen gelassen worden von den Bolschewiki quasi und letztlich selber bekämpft worden. Machno ist auch jemand, der dann ins Exil gehen musste. Wenn man sich diese Machno-Bewegung anschaut, auch von dem, was sie sozusagen wollte und was sie in dieser Bürgerkriegszeit vielleicht auch umsetzen konnte, was war das? Wie würdest du die Machno-Bewegung da charakterisieren?
Machno-Bewegung, wie du richtig gesagt hast, wurde richtig stark, als die Truppen der Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn die Ukraine besetzten und wieder einmal mussten Bauern Getreide abgeben. Und Machno hat in seinem Gebiet Widerstand dagegen geleistet, genoss großes Vertrauen bei den Bauern. Und später, als die Roten Ukraine zurückerobert haben, fanden sie überall Bauerngerille, die gegen Deutsche gekämpft haben, waren einerseits froh, dass es so großen Widerstand gegen Mittelmächte gegeben hat. Aber andererseits war es natürlich ein Problem, weil alle diese Bauern-Warlords hatten ihre ganz eigentümlichen Vorstellungen, wie sie sich Sozialismus vorstellen. Und mit denen musste man sich irgendwie arrangieren. Aus dieser Reihe von bäuerlichen Warlords sticht Machno deutlich hervor, weil er tatsächlich Notwendigkeit anerkannte, auch Lebensmittel an die, mit der Stadtbevölkerung zu teilen, war aber nicht bereit, das Staat, dem Staat zu überlassen, dass er es gewaltsam wegnimmt, sondern bevorzugte er selber Lebensmittel in die Städte zu schicken, wenn er das für richtig hält. Machno hat zum Beispiel, was andere Warlords nicht taten, aktiv Antisemitismus in eigenen Reihen bekämpft. Machno hat immer betont, dass er im Prinzip nichts dagegen hat, Kommunismus aufzubauen, aber da er in seinem Gebiet, in seiner Bewegung in diesem Gebiet, alleine gegen Deutsche gekämpft hat, möchte er jetzt auch, dass die Leute vor Ort ihre eigene Vorstellung davon umsetzen sollen. Man muss aber auch sagen, im Gegensatz zu Spanien, kam es in der Ukraine viel weniger zu so etwas wie Aufbau von zivilen Leben, weil Machno-Bewegung befand sich ständig im Kampf. Das Gebiet wurde immer wieder von verschiedenen Truppen erobert, von ukrainischen Nationaltruppen, von weißen Truppen, von roten Truppen, mit denen Machno dreimal Bündnisse geschlossen hat und dreimal diese Bündnisse aufgelöst wurden. Und deswegen kann man in der Ukraine wenig über Vorstellungen vom zivilen Leben nach dem Krieg sehen. Ich glaube, Machno selber war auch, er hat einen großen Teil seines bisherigen Lebens im Gefängnis verbracht, hat dort sich mit anderen politischen Gefangenen viel unterhalten über Anarchismus und Sozialismus, aber er war zu dem Zeitpunkt nicht so etwas wie Theoretiker oder Autor eines Entwurfs. Es war eher so, dass Bauern waren glücklich, dass sie in Ruhe gelassen wurden, dass Machno-Armee sie so organisiert ist, dass man immer wieder zu seinem Hof zurückkehren kann und dort Boden bearbeiten kann und nicht einfach von seinem Boden und seiner Familie weggerissen wird, wie es in anderen Armeen war. Sie waren glücklich darüber, dass sie ihre Lebensmittel behalten können, aber viel darüber hinaus hat Machno nicht hervorgebracht. Dort funktionierten übrigens auch Räte. Und es funktionierten dort auch andere, es wirkten dort auch andere Parteien, linke Sozialrevolutionäre oder auch Bolschewiki, aber es gab natürlich mit Bolschewiki immer wieder Reibereien. Man muss aber auch sagen, Machno-Armee hatte auch eigenes Geheimdienst. Und dieses Geheimdienst hat auch nach Spionen gesucht und Spione gefunden und auch Spione hingerichtet. Da war man nicht so glücklich, vielleicht auch verständlich angesichts der Situation, aber muss man auch zur Kenntnis nehmen. Machno-Bewegung war, also dieses von Machno kontrolliertes Gebiet, war natürlich immer wieder ein Zufluchtsort von Anarchisten aus anderen Teilen Russlands, die sich mit Bolschewiken verkracht haben. Und sich, das war natürlich eine gute Gelegenheit, sich größeren Schwierigkeiten zu entziehen, weil da war man immerhin bei jemandem, der zwischendurch als Verbündeter galt.
Du hast jetzt quasi die Verfolgung der Anarchisten im bolschewistischen Russland angesprochen und vielleicht ist das sozusagen vielleicht auch mal nochmal die Überleitung, um nochmal allgemeiner über die Rolle der Anarchisten in der Oktoberrevolution zu sprechen. Wir haben ja eben mit Philipp Kellermann darüber gesprochen, wie die Anarchisten außerhalb von Russland auf die Oktoberrevolution geblickt haben. Und Philipp hat da herausgestellt, dass es da anfangs tatsächlich auch im Anarchismus durchaus begeisterte Reaktionen auf den Bolschewismus gegeben hat und dass die Anarchisten erst im Laufe der Zeit eigentlich eine entschiedene Gegnerschaft zum Bolschewismus entwickelt haben. Ich fände es interessant, sich dieses Verhältnis auch nochmal in Bezug auf Russland genauer anzuschauen. Mir fällt da auf, es gab ja zum Beispiel so Leute wie Viktor Serge, die ja durchaus aus der anarchistischen Bewegung gekommen sind und die dann nach der Oktoberrevolution innerhalb des neuen Staatsapparats durchaus Funktionen übernommen haben. Und wenn man die Autobiografie von Viktor Serge liest, der ja dann eher zu so dieser trotzkistischen Strömung gehört hat, dann kommen in dieser Biografie ja mehrere Anarchisten vor, die durchaus eine Nähe zum bolschewistischen Staatsapparat gehabt haben. Also muss man auch dort sagen, so eindeutig war die Opposition von Anarchismus und Bolschewismus gar nicht. Wie würdest du das fassen?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall bis Frühling 1918 waren Bolschewiki und Anarchisten Verbündete. Anarchisten haben aktiv an Ereignissen im Oktober 1917 mitgewirkt. Sie haben Winterpalais mitgestürmt. Anarchisten wirkten am Anfang auch bei Tscheka mit. Anarchisten waren bei den Truppen dabei, die Palast bewacht haben, in dem einen Tag lang konstituierende Versammlung getagt hat. Und ein Anarchist, Anatoly Zhelezniak, ist in der Geschichte eingegangen, weil nach dem dieser konstituierende Versammlung, wo Bolschewiki keine Mehrheit hatten, einen Tag lang dort gearbeitet hat, kam er als Vertreter der Wachentruppen und hat gesagt, die Wachen sind müde und wir müssen Gebäude lüften und bitte verlasst die Halle. Und nachdem diese Abgeordneten die Halle verlassen haben, wurde die Gebäude versiegelt. Und so hat, könnte man sagen, dieser Anarchist die Geschichte des Parlamentarismus in Russland so vorläufig mitbeendet. Man muss so sich vorstellen, in Moskau und in Petrograd haben Anarchisten sich mehrere Villen besetzt von ehemaligen terroristischen Ministern, also heute würde man sagen Squads, ja, gegründet, und haben dort zahlreiche Gruppen gegründet, über die im Frühling 1918 kaum jemand noch Übersicht hatte, weil jeder dieser besetzten Häuser, wie man heute sagen würde, autonom, da hatten Behörden keinen Zugriff, und Bolschewiki haben erklärt, das wird von Berufskriminellen genutzt, was anscheinend in manchen Fällen auch stimmte. Man kann jetzt schwer sagen, in wie vielen tatsächlich, sodass es in der Nacht von 11. zum 12. April 25 besetzte Villen in Moskau geräumt wurde und anarchistische Schwarze Garden, also bewaffnete Verbände, die Anarchisten gegründet haben, wurden entwaffnet. Dabei sind auch, soweit ich weiß, 40 Anarchisten und 12 Angehörige von der anderen Seite gefallen. Aber Tscheka hat den nächsten Tagen erklärt, das richtete sich nur gegen Kriminelle, die unter Tarnmaske des Anarchismus agieren, und gegen überzeugte Anarchisten hat man gar nichts und die wird man auch freilassen, hat man teilweise auch. Aber danach hatten Anarchisten natürlich in Moskau wenig Infrastruktur und keine eigenen bewaffneten Kräfte mehr. Das war aber noch kein Ende der Zusammenarbeit, obwohl sie die Verhältnisse immer verschlechtert haben, weil Anarchisten waren auch nicht einverstanden damit, wie Bolschewiki wirtschaftliches System einrichten, und Anarchisten waren auch nicht einverstanden mit Politik gegenüber Bauern. Dennoch haben Anarchisten auch in den Räten mitgewirkt, und zum Beispiel ein ganz bekannter Anarchist aus der Zeit, heute leider ziemlich vergessen, Apollon Karelin, war auch gewählt in höchste legislative Gremium, in ausführenden Exekutiven, also in Exekutiven Komitee, gesamtrussischen Exekutiven Komitee der Räte, und hat von dort aus auch Anarchisten, die Schwierigkeiten hatten, geholfen, so gut es ging. Es war aber auch so, Anarchisten haben sich immer wieder distanziert von schwarzen Schafen in eigenen Reihen. Und in der Situation von 1917, 1918, 1919 könnte sich eigentlich jeder Anarchist nennen. Es gab keine Organisation, die das irgendwie registriert hätte. Und einige Male haben Bolschewiki tatsächlich erklärt, unter der Tarnmaske des Anarchismus versteckten sich Angehörige von irgendwelchen kontrarevolutionären Offiziersorganisationen, die auch so ein besetztes Haus unter den Nagel gerissen haben und haben von dort aus irgendwelche Aktivitäten vorbereitet. Ist ein Thema, dem musste man noch forschungstechnisch weiter nachgehen. Mir ist zumindest bekannt, dass ein Angehöriger von einer kontrarevolutionären Organisation, der in Exil seine Erinnerungen rausbrachte, in diesen Erinnerungen tatsächlich schreibt, es gab eine Tarnorganisation, die sich anarchistisch nannte, aber in Wirklichkeit was ganz anderes als Anarchismus im Schilde führte. Tatsache ist aber, Bolschewiki haben jeden solchen Fall dazu genutzt, Anarchisten generell zu diskreditieren. Es gab aber noch legale anarchistische Organisationen. In Petrograd, in Moskau, es gab Föderation der anarchistischen Gruppen, aber es waren sehr amorphe Organisationen. Ihre Zusammensetzung hat sich ständig verändert, weil mal hat sich jemand antibolschewistisch radikalisiert und wurde für vogelfrei erklärt, mal umgekehrt trat jemand zu Bolschewiki über. Einige Anarchisten übernahmen auch Ämter bei Tscheka und haben dort auch ganz gute Karrieren gemacht. Einen neuen Tiefpunkt erreichte die Beziehung zwischen Anarchisten und Bolschewiki im Herbst 1919. Dort am 25. September hat eine Gruppe, die sich Anarchisten des Untergrundes nannte, eine Bombe in das Haus in Leontjewski Periulok geworfen, wo gerade Moskauer Komitee der Bolschewiki-Partei tagte und wo eigentlich Auftritt von Lenin erwartet wurde. Lenin kam aber nicht, aber es kamen 12 Menschen sind gestorben und 55 wurden verletzt. Man kann immer noch diese Gebäude mitten in Moskau sehen. Dort ist heute ukrainische Botschaft. Auf jeden Fall danach haben natürlich Bolschewiki und die Anarchisten noch legal zugelassen, die sich explizit von sowas distanziert haben. Aber Machno zum Beispiel, das war eine reelle Macht vor Ort und da mussten Bolschewiki einfach Rechnung tragen, dass von Bündnis mit Machno einfach viel abhängt. Machno hat auch dazu beigetragen, dass weiße Truppen in der Ukraine es viel schwieriger hatten, sich Richtung Moskau fortzubewegen oder Lebensmittel oder Pferde oder Soldaten zu bekommen. Und Machno, das letzte Bündnis mit den Bolschewiki, ging erst im Herbst 1920 zu Ende. Es gab außerdem noch in Sibirien, in der Nähe von Irkutsk, ne, in Altaigebirge, noch ein weiteres Gebiet, was von Anarchisten kontrolliert wurde, viel weniger bekannt als Machno-Bewegung. Aber auch diese Bewegung endete so, dass man erst Verbündete der Roten war und später wollte man eigene Vorstellungen umsetzen. Das haben die Bolschewiki dann nicht mehr zugelassen. Es gab aber auch zum Beispiel solche Anarchisten wie Nestor Kalandraschwili, auch ein Held der ersten russischen Revolution, der aus Georgien nach Sibirien verbannt wurde. Und dort wurde er Partisanenanführer, kämpfte gegen die Weißen und da kämpfte man natürlich zusammen mit Bolschewiki. Und später, als die Bolschewiki dann sich Sibirien zurückerobert haben, war er vom Bolschewiki geschätzter Bündnispartner und fiel dann bei Niederschlagung eines Bauernaufstandes. Weil da haben die Bauern halt mit den Weißen sympathisiert und der war als roter Partisan, ehemaliger roter Partisan, fühlte sich dazu verpflichtet, natürlich gegen sie zu kämpfen. Und nachdem wurden, obwohl er bis zuletzt Anarchist war, aber nur ganz zuletzt, hat noch ganz zuletzt in die Partei getreten. Trotzdem wurden im Sowjetrussen Denkmäler aufgestellt und er galt als ganz royaler Held. Was man sagen kann, das Verhältnis blieb noch ziemlich lange ambivalent und es gab noch bis 20er Jahren einige Möglichkeiten für Anarchisten legal zu wirken, vor allem rund um Kropotkin-Museum. Und bis in die 30er Jahre hinein wurden immer wieder kleinere anarchistische Gruppen aufgedeckt und verhaftet. Aber das waren dann häufig auch solche Sachen wie religiöse Anarchisten, die dann so einen esoterischen anarchistischen Orden gründen wollten. Ja.
Ja, das ist
Also
was.
Anarchismus war unglaublich vielfältig.
Ja, das ist was, was Viktor Serge auch in seiner Autobiografie erwähnt, dass es in Russland eine ganze Menge an so esoterischen Anarchisten gab, die halt ja eher religiös auch unterwegs gewesen sind. Ich hätte in Bezug auf den Anarchismus vielleicht noch eine Frage, die ich auch ja, relevant finde. Du hattest vorhin erwähnt, als es um Machno ging, dass Machno jemand gewesen ist, der den Antisemitismus in seinen eigenen Reihen ja, bekämpft hat. Das ist ja was, was Machno ehrt, was aber eben auch darauf hinweist, es gab sozusagen im Zuge dieser Bewegung Antisemitismus. Und das ist was, was mir auch zum Beispiel bei Max Nettlau begegnet ist, was ja so der Historiker des Anarchismus ist. Und der hat nach der 1905er Revolution Russland besucht und hat gemerkt, dass sozusagen nach dieser Revolution es eine Menge antisemitische Pogrome gegeben hat in Russland. Und er hat eben seinen russischen Genossen da gefragt: Ja, wenn ihr in der 1905er Bewegung so stark wart und es da so viele Streiks und so gab, warum können die Leute, die da gestreikt haben, nicht die antisemitischen Pogrome verhindern, wenn sie so kampfkräftig aufgestellt sind? Und dann meinte der Genosse von Nettlau: Ja, es sind halt leider dieselben Leute gewesen, die gestreikt haben, haben auch später Juden umgebracht. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht so eine globale Draufsicht haben kann. Wie würdest du das Verhältnis von Anarchismus und Antisemitismus in dieser Zeit in Russland einschätzen?
Also alle bekannten Anarchisten haben sich natürlich gegen Antisemitismus gestellt. Das Problem war aber, in diesen Zeiten von revolutionären Erhebungen haben sich sehr viele Leute sehr schnell politisiert. Und das haben die Leute, die vorher als kleine Minderheit für Revolution aufgetreten sind, natürlich gefreut, weil auf einmal sind sehr viele Leute für Revolution. Und nach kommt die Frage, naja, was denken diese Leute eigentlich? Was haben sie so für Vorstellungen im Kopf? Und das ist natürlich so ein Verhältnis zu den revolutionären Massen, die sich jede linke Organisation damaliger Zeit irgendwie beantworten musste. Und dieses Problem hatten alle Bolschewiki, sozialrevolutionäre Anarchisten, wie damit umgehen. Und Bolschewiki hatten ja von ihrer Theorie, von ihrer Ideologie her weniger Probleme damit zu sagen, naja, wir sind ja nicht umsonst Avantgarde, Massen haben auch jede Menge Vorstellungen im Kopf, die halt Hypothek, also Last der bürgerlichen Zeit sind, und die mussten wir dann ausreden, und wenn sie nicht auf den Doktor hören, dann mussten wir auch gewaltsam durchgreifen. Für Sozialrevolutionäre und Anarchisten, die eher dazu neigten zu sagen, die Massen tragen ja Sozialismus oder Anarchismus, was auch immer, schon in sich, und wir mussten ja von denen lernen, war es schwieriger zu sagen, ja, da muss man halt auch solche Handlungen gewaltsam unterbrechen. Aber, also letztendlich hat Machnow gegen Antisemitismus gekämpft. Er hat Leute, die am Pogrom teilgenommen haben, hingerichtet. Das war auch, ihm ist auch nichts anderes eingefallen als den Bolschewiken, die gesagt haben, der, du kannst Bauer, armer Bauer oder Arbeiter sein, aber wenn du plünderst, vergewaltigst oder mordest, ziehen wir dich zur Rechenschaft, ohne Rücksicht darauf, dass du eigentlich Angehöriger eines unterdrückten, einer unterdrückten Gruppe bist. Und in der Zeit, wo im Grunde genommen die ganze Bevölkerung mehr oder weniger bewaffnet war, waren, glaube ich, so die Möglichkeiten, gegen solche Stimmungen gewaltlos vorzugehen, nicht immer so gegeben.
Ich hätte vielleicht eine abschließende Frage, weil wenn man rückblickend auf die Oktoberrevolution schaut und sich überlegt, was dann daraus geworden ist, sozusagen ein stalinistischer ja, Staatsapparat, der ja sozusagen jegliches gesellschaftliche Leben, jede Möglichkeit von individueller Entfaltung eigentlich unterdrückt hat und ja sozusagen Arbeitslager errichtet hat und so weiter, dann erscheint ja oftmals der Anarchismus als sozusagen eine andere Möglichkeit der Geschichte, gerade in seiner Ablehnung gegenüber dem Staat, als sozusagen ein möglicher Verlauf, der vielleicht besser gewesen wäre als das, was die Bolschewiken dann aus der Oktoberrevolution gemacht haben. Wie würdest du das einschätzen? Vielleicht, wenn man auch sozusagen mehr auf die inhaltlichen Aspekte des Anarchismus schaut, sich die Staatskritik anschaut, ist das das, was man sozusagen heute hochhalten kann und wo man sagen kann, ja, das ist eine historische Strömung, auf die wir uns heute eher stützen können?
Der Anarchismus hat Staat sehr unterschiedlich und mit sehr unterschiedlicher Begründung kritisiert. Deswegen würde ich immer darauf schauen, mit welcher Begründung kritisieren Leute den Staat und was wollen sie stattdessen und wie erklären sie den Staat. Weil einfach generell zu sagen, alle Leute, die mal was gegen den Staat hatten, sind Träger von irgendwelchen emanzipatorischen Gedanken, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, heutiger Anarchismus hält hoch, dass man schon damals moralisch auf der richtigen Seite war. Und deswegen und im Grunde genommen deswegen die bessere Alternative gewesen sei. Aber wenn es darum ging, wie geht man mit Kontrrevolution um, da hatten sowohl Anarchisten als auch linke Sozialrevolutionäre sehr ambivalentes Verhältnis, weil manchmal findet man Situationen, wo Anarchisten gegen CK, gegen staatliche Repressionen aufgetreten sind. Manchmal findet man auch Situationen, wo Anarchisten Bolschewiki vorwerfen, sie gehen nicht hart genug gegen bürgerliche Kräfte vor. Sie werfen Bolschewiki vor, sie sind nicht konsequent genug in der Verfolgung der Feinde. Und im Grunde genommen war die Alternative zu staatlichen Repressionen einfach Repressionen ad hoc, was Anarchisten auch mehrmals praktiziert haben. Und die ganze Begründung, wenn Volk in seinem Zorn Leute lyncht, ist das okay. Wenn das staatliche Organe machen, dann ist das nicht okay. Sie hat auch sichtbare Schwachpunkte. Wann haben Anarchisten eigentlich Bolschewiki am besten gefunden? Als Lenin seine Staat und Revolution geschrieben hat. Und in Staat und Revolution geht es ja schon darum, dass Gesetze gehen nicht von, dass im Grunde genommen Macht hat seine Quelle nicht in formellen Gesetzen, sondern es wird betont, die Ad-hoc-Initiative der Massen. Und das ist schon so eine Vorstellung von, man braucht keine Institutionen, weil die revolutionären Massen werden schon immer schon irgendwie wissen, was zu tun ist. Und wenn halt Feind zu unterdrücken ist, dann werden es halt die revolutionären Massen spontan tun. Und dann braucht man nicht so etwas wie, weil dann es keine Trennung zwischen Staat und Menschen gibt, braucht man auch keine Abwehrmechanismen gegenüber diesen repressiven Mechanismen, weil das Volk ist ja sich anscheinend irgendwie so, oder die unterdrückte Klasse ist sich ja anscheinend immer so einig. Ich würde sagen, diese Argumentation stecken selben Gefahren drin wie in bolschewistischer. Also ich will das damit jetzt nicht sagen, man sollte diesen Streit zwischen Bolschewik und Anarchisten immer unter dem Gesichtspunkt führen, wer waren jetzt die Guten und welche Bilder hängen wir an die Wand. Ich würde vorschlagen, man nutzt die neuen Möglichkeiten, jetzt tatsächlich viele neue Dokumente zu lesen und zu studieren und bildet vielleicht ein differenziertes Urteil, nicht mit Blick darauf, welche Helden sollen wir feiern, sondern mit Blick darauf, welche Probleme waren zu vermeiden und wie ist das dazu gekommen, wozu es gekommen ist.
Das sagt Evgeny Kasakov, mit dem ich hier gesprochen habe, über die Rolle der anarchistischen Bewegung in der Oktoberrevolution von 1917. Ja, Evgeny, ganz vielen Dank dafür, dass du dir ja so viel Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen. Und ich habe hier abschließend noch ein Lied, das du mir auch geschickt hast. Du hattest mir so eine Liste von Songs geschickt, die aus dem Zusammenhang der Machno-Bewegung kommen. Ich weiß jetzt leider nicht den Titel, weil ich die kyrillische Schrift nicht lesen kann. Das war der erste Link, den du mir geschickt hast, und das ist aus einem sowjetischen Film. Hast du gerade parat, welches Lied das sein könnte?
Ich glaube, das ist Zeplionek Zhariny, das singen Anarchisten, natürlich die schlechten Anarchisten in einem sowjetischen Film. Man kann aber davon ausgehen, es gab schon Visionen von diesem Lied während des Bürgerkrieges. Inwieweit dieser Text bewährt, wirklich historisch korrekt ist, kann man natürlich nicht sagen. Und in diesem Lied das ist eher so ein Sportlied. Da geht es darum, dass ein Brathähnchen über die Straße geht und wird angehalten und muss seinen Pass zeigen. Und dort fallen sich Anarchisten eher so als gefährliche und verwiegene edle Räuber. Ich würde nicht sagen, dass es ein Originallied der Machno-Bewegung ist, aber das ist ein Lied, mit dem man im postsowjetischen Raum Anarchisten so assoziiert.
Also kosten wir hier.
Klingt los, doch.
Ja, alles klar. Also kosten wir hier ein wenig von der Verwegenheit der Anarchisten in Russland. Ja, ganz herzlichen Dank, Evgeny, und ja, viele Grüße nach Russland.
Danke.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Пополнение анархистов. Дождались.
Пальто из драпа, как ни в чего ты голова. Была бы водка, как водки в лодках, все остальное три трава. Была бы водка, как водки в лодках, все остальное три трава.
Приступайте к исполнению служебных обязанностей.
Есть.
Была бы жакетка, а не брюнетка, все остальное драпа, а к ним живот и голова. Была бы водка, а к водке глотка, все остальное три трава. Была бы водка, а к водке глотка.
Пауза! Все... Товарищам отрядничкам привет! Анархистам!